Stasi-Akte Angela Merkel. Sie war Reisekader in der DDR gewesen und sie war unsere Bundeskanzlerin. Diese Akte muss auf den Tisch. Wir haben einen Anspruch auf Wahrheit, wir haben einen Anspruch darauf, dass diese alten Stasi-Kader aufgeklärt werden. Das sind ideologisch verpeilte linke Kader, die ihr Lebensziel verwirklichen wollten. Das Lebensziel war die Weltrevolution. Meinung ist das, was wir denken, und das, was ihr sagt, ist Hass und Hetze. Eine freiheitliche Demokratie funktioniert nicht, wenn die Meinungsfreiheit nicht gewährleistet ist. Man kann dann sagen, dann ist es keine freiheitliche Demokratie mehr, sondern eine totalitäre Demokratie. Wenn nur das gesagt werden darf, was die Herrschenden hören wollen, wenn nur das verbreitet werden darf, was die Herrschenden auch lesen wollen, dann hat das mit Freiheit und mit freiheitlicher Demokratie nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun. Euch glaube ich nicht mehr, euch vertraue ich nicht mehr und ich möchte euch wegwählen. Wir brauchen hier einen Neuanfang in Deutschland. Diese Bundesregierung hat fertig. Sie kann es nicht.
Herzlich willkommen, liebe Freunde des gesunden Menschenverstandes. Wir melden uns heute zurück mit einem altbekannten und auch gern gesehenen Gast. Dr. Hans-Georg Maaßen ist zu Gast, der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und ja, er steht uns Rede und Antwort. Es geht heute um das Thema Redefreiheit. Es geht um die Stasi-Akten von Frau Merkel und genau mit dem Punkt wollen wir starten. Lieber Maaßen, schön, dass Sie da sind. Ihr Team hat das neuerlich nochmal gefordert, dass die Öffentlichkeit doch ein großes Interesse daran haben sollte, mit wem sie es dann da 16 Jahre und länger zu tun hatte. Vielleicht können Sie da nochmal drauf eingehen und das nochmal so ein bisschen dezidiert untermalen, untermauern, Ihre Forderung und die Notwendigkeit und die Frage, die ich mir stelle, Stichwort gesunder Menschenverstand. Wenn man nichts zu verbergen hat oder hätte, hat man doch kein Problem, alles vorzulegen, oder? Das ist so etwas, so eine naive Vorstellung, die ich jetzt mal direkt reinbringe. Herzlich willkommen erstmal.
Ja, guten Tag, lieber Herr Muttag, schön wieder da zu sein. Stasi-Akte Angela Merkel, Marcel Lute, früherer Landespolitiker von Berlin, FDP, Freie Wähler und jetzt auch politischer Aktivist und Gewerkschaftler, hat geklagt beim Verwaltungsgericht in Berlin auf Herausgabe der Stasi-Akte von Angela Merkel. Ob es diese Akte gibt, ist noch nicht klar, aber das Verwaltungsgericht hat es ihm zunächst einmal nicht möglich gemacht, Einsicht in eine Akte von Angela Merkel zu haben. Ich unterstütze ihn jedenfalls als politischer Aktivist. Ich finde sein Anliegen gerechtfertigt. Wir alle haben, denke ich mir, einen Anspruch darauf zu wissen, wer war Angela Merkel wirklich? Was hatte sie bis 1990 oder möglicherweise auch danach für Dienste getan oder nicht getan? Ich bin überzeugt jedenfalls, dass es eine Stasi-Akte von Angela Merkel gab. Und wenn sie nicht geschreddert ist, dann lebt sie auch noch heute. Und diese Akte muss ans Tageslicht. Wir haben einen Anspruch darauf. Angela Merkel war nicht irgendein Opfer des DDR-Regimes, das einen Anspruch auf Schutz der eigenen Identität und der Persönlichkeitssphäre hat. Nein, sie war Funktionärin der DDR bei der FDJ. Sie war Reisekader in der DDR gewesen und sie war unsere Bundeskanzlerin. Diese Akte muss auf den Tisch.
Absolut. Kann man nur unterstreichen, dass es wichtig ist und dass die Öffentlichkeit daran ein Interesse haben sollte. Und vielleicht ist es ja auch so, wenn der Druck steigt, dass die Bevölkerung da immer mehr Interesse dran haben könnte, was aktuell nicht abzusehen ist, dann könnte der Druck vielleicht auch so groß werden, dass es ans Tageslicht kommt. Und es ist ja auch generell so, dass diese Zeit vor 89, 90, dass da gar nicht so viel bekannt ist. Da ist viel Mutmaßung dabei. Es gibt einige Historiker, die das ein oder andere gefunden haben wollen. Haben Sie dann etwas dezidiertere Informationen oder wie würden Sie sich dazu positionieren?
Ich bin der Auffassung, dass die Zeit bis zum 3. Oktober 1990, also bis zur Wiedervereinigung, nicht aufgearbeitet worden war, weder in der DDR noch in der alten Bundesrepublik. Das ist nicht nur ein DDR-Thema, sondern auch ein westdeutsches Thema, denn die Stasi und auch der KGB hatten viele Westagenten gehabt. Nicht ohne Grund sprach Hubertus Knabe, der frühere Chef der Stasi-Gedenkstätte, von der unterwanderten Republik. Das, was jedenfalls bis 1990 an Unterwanderung im Westen war und das, was in der DDR jedenfalls an Stasi-Offizieren und Stasi-Kadern war, ist nur zu einem Bruchteil identifiziert worden. Und wir Bürger haben einen Anspruch darauf zu wissen, was ist aus diesen Leuten geworden? Tragen sie jetzt in unserem Staat Verantwortung oder haben sie in den letzten 30 Jahren Verantwortung getragen? Was bedeutet das für uns? Wir haben einen Anspruch auf Wahrheit, wir haben einen Anspruch darauf, dass diese alten Stasi-Kader aufgeklärt werden. Und mein Eindruck war, nach 1990 hatte die Bundesregierung unter Helmut Kohl kein Interesse, das wirklich aufzuklären. Die Öffentlichkeit ist mit Brosam wie einigen Aktenstücken aus den Rosenholz-Unterlagen, aus den Rosenholz-Dateien befriedigt worden, abgefunden, abgespeist worden. Das war nicht alles, das muss eigentlich jedem klar sein. Und das, was Marcel Luthe mit dem Gerichtsverfahren in Sachen Stasi-Akte Merkel macht, ist sehr, sehr wichtig und ich hoffe, dass er Erfolg haben wird.
Ja, wir verweisen gerne nochmal an ihn. Vielleicht frage ich ihn auch nochmal gesondert an. Und es ist natürlich auch interessant zu sehen, wie sich Frau Merkel so um die Zeit 89, kurz davor und danach, positioniert hat. Da gab es ja viele Menschen, die sich sehr exponiert haben, ob das Frau Lengsfeld ist oder einige andere. Also in diesen Kreisen war sie halt auch nicht gesehen und hat dann irgendwann auf einmal die Seiten gewechselt, war auf einmal da. Also da kann man sich viele Fragen stellen. Auch Herr Knabe, Hubertus Knabe haben Sie erwähnt, der hat sich auch sehr hervorgetan. Da kann man vielleicht auch mal mit ein wenig Internetrecherche Material finden, dass sich jeder einmal damit beschäftigt und deutlich mehr Informationen sammelt, als er jetzt vielleicht hat. Das nochmal so als kleine Randnotiz.
Das ist vollkommen zutreffend, Herr Mutlak. Wir dürfen nicht vergessen, alle Führungspersonen oder fast alle Führungspersonen nach 1989 in der damaligen DDR hatten einen Stasi- oder KGB-Hintergrund. Man kann nahezu jeden Namen nehmen, ob das jetzt, oder mutmaßlichen, muss man vorsichtigerweise sagen, Stasi-Hintergrund, ob das ein Ibrahim Böhme, der Gründer der SDP, also der Sozialdemokratischen Partei der DDR war, ob das ein Lothar de Maizière war, ob das ein Schnur war, der war im Übrigen der Chef gewesen von Angela Merkel beim demokratischen Aufbruch. Die Namen lassen sich fortsetzen mit verdächtigen oder fast erwiesenen Tatverdächtigen, Gregor Gysi, Stolpe, wie auch immer. Das waren keine Zufälle gewesen. Wer da an Zufall glaubt, der muss schon sehr, sehr naiv sein. In dem Geschäft gibt es keine Zufälle, in dem Geschäft wird professionell gearbeitet. Und man hat natürlich 1989 in die ersten Reihe des Umbruchs aus Sicht der Stasi und des KGBs Leute geschickt, die für eine Reform im Sinne der Dienste sind. Also man wollte Demokratie, aber so wie die Dienste sich das damals vorstellten. Deswegen in der ersten Reihe diese ganzen Stasi und KGB-Leute. Das muss aufgeklärt werden. Wir Deutschen haben einen Anspruch darauf, dass das ans Tageslicht gezogen wird.
Ja, ich denke auch der Verweis dieser Revolution auf Samtpfoten, dass es eben nicht wie 1917 von einem auf den anderen Tag gewaltsam erfolgt, sondern über mehrere Jahre bis Dekaden auf Samtpfoten daherkommt, dass eben die Gesellschaft und die Wirtschaft schrittweise umgebaut wird hin zu einem kollektivistischen System. Das ist etwas, was sicherlich zu beobachten ist, auch diese kulturmarxistischen Komponenten. Und auch mehr als eine Randnotiz sicherlich, dass Olaf Scholz auch sehr, sehr oft in den 80ern in der DDR war und dort auch vor führenden Vertretern Pressekonferenzen gegeben hat, etc. Auch das hat Herr Knabe wunderbar aufbereitet. Also sonst wüsste ich das beispielsweise gar nicht. Also großes Lob an Herrn Knabe an der Stelle, an Herrn Luther und an Sie natürlich auch als derjenige, der das in der ersten, in der vorderen Reihe auch immer fordert. Also da danke ich Ihnen sehr. Vielleicht haben Sie da auch noch etwas zu ergänzen zum Thema Kollektivismus auf Samtpfoten, dass es eben nicht über Nacht daherkommt, sondern schleichend, schrittweise, jede Krise wird genutzt, um eben die freie Gesellschaft immer mehr zurückzudrängen, um die marktwirtschaftlichen Anteile zurückzuweisen und ja, da zu stehen, wo wir eben heute stehen. Und das ist ja immer noch so, dass es in diese Richtung, in diese kollektivistische Richtung geht, Stichwort Kriegswirtschaft.
Ja, Sie sprechen etwas an, was Helmut Schelsky, der berühmte westdeutsche Soziologe, in den Ende der 60er, Anfang der 70er schon herausgearbeitet hatte mit seinem Ausdruck, der lange Marsch durch die Institutionen der Kulturmarxisten oder die stille Revolution, die sich jedenfalls nicht vor unseren Augen vollzieht, sondern schleichend und abgetarnt. Und das aus meiner Sicht erleben wir hier durchaus. Man darf nicht vergessen, die Westmarxisten, die aus den K-Gruppen der 60er, 70er Jahre hervorgegangen sind, haben den Marsch durch die Institutionen gemacht. Das heißt, sind in andere Parteien eingesickert, in die Grünen, in die SPD, in deren Jugendorganisation zuerst, auch in die CDU. Und viele Bürgerliche hatten damals geglaubt, wenn jemand früher mal Kommunist und Steinewerfer war, aber dann einen Anzug mit Krawatte trägt und vielleicht noch ein Staatsexamen hat, dann ist das ein opportunistischer Bürgerlicher wie alle anderen auch. Nein, das sind ideologisch verpeilte linke Kader, die ihr Lebensziel verwirklichen wollten. Das Lebensziel war die Weltrevolution. Eine Revolution nicht wie 1917, blutig. Der Marxist Gramsci hat es in seinen Gefängnisbriefen der 30er Jahre in Italien beschrieben. Eine solche Revolution ist in den Industriestaaten des Westens nicht möglich. Möglich ist nur der Marsch durch die Institution, die Kulturrevolution. Und diese Kulturrevolution sollte sich vollziehen durch diese Aktivisten, durch diese Revolutionäre in Schreibstuben, in den Redaktionen, in den wissenschaftlichen Einrichtungen, in Schulen und durch das Infiltrieren und Unterwandern von Parteien und Politik. Und aus meiner Sicht ist das denen zu einem großen Teil schon gelungen. Wir sehen derzeit schon ein vorläufiges Zwischenergebnis. Und ich glaube, immer mehr Leuten wird in Deutschland bewusst, dass wir es wir derzeit erleben, auch von Personen, die einen einschlägigen K-Hintergrund haben, ist letztendlich eine Systemveränderung im Sinne des Kollektivismus gegen die Freiheit, gegen die Bürgerrechte, gegen Unternehmerfreiheiten. Und das muss man auch laut aussprechen und das müssen wir rückgängig machen.
Absolut. Sie haben es wunderbar ausgeführt, die Gefängnishefte von Gramsci und darauf aufgesattelt dann die Frankfurter Schule um Horkheimer und so weiter. Das ist also dann weiter ausgebrütet worden und weiter ausgerollt worden. Und jede Krise wird also dazu genutzt, das weiter voranzutreiben. Und natürlich die Finanz- und Eurokrise ist als ein Beispiel zu nennen. Das ist etwas, was mich natürlich sehr umtreibt und beschäftigt. In marktwirtschaftlichen Ordnungsverhältnissen wäre es so gewesen, dass derjenige gehaftet hätte, der sich da fehlspekuliert hat. Man hat es aber der Allgemeinheit aufgelegt, hat so neues Geld produziert und das führt eben dazu, dass sich heute ein Normalverdiener ohne ererbtes Vermögen kaum noch eine Immobilie leisten kann oder dass ein durchschnittlicher Arbeitnehmer heute 7-mal so lange für eine Unze Gold arbeiten muss, als das 1999 der Fall war. Also all das zeigt, da werden Werte umverteilt und es geht eben darum, kollektivistische Narrative zu streuen und das Individuum ist nichts, das Kollektiv ist alles und das mündet dann irgendwann in diesem in diesem Totalitarismus und in der Kriegswirtschaft. Das ist dann die Endausbaustufe des Ganzen. Das war jetzt ein schneller Ritt meinerseits, aber ich wollte das ein wenig abrunden, was Sie gesagt haben. Und da kommt unser Kernthema ins Spiel, über das wir heute sprechen wollen, das uns sehr umtreibt. Und das ist auch etwas, wofür ich angetreten bin. Ich hatte ja ursprünglich die Idee, ökonomische Lehren zu verbreiten und habe dann gemerkt, es hängt irgendwie alles zusammen. Und habe dann eben festgestellt, oder das ist auch etwas, was ich halt immer sage, Leute, macht euch selber Gedanken, übernehmt nicht das, was ich erzähle, übernehmt nicht das, was Herr Maaßen hier erzählt, sondern kommt frei nach Kant zu eigenen Erkenntnissen. Benutzt die eigene Vernunft, die eigenen Gedanken und stellt dann fest, was für euch das Richtige ist. Und diese Informationsbasis, um die geht es. Und die wird immer mehr attackiert. Stichwort Meinungsfreiheit, die freie Rede ist unter Beschuss. Es gibt jetzt die Berliner Erklärung rund um Michael Esfeld und einige andere Protagonisten, der Andreas Siemen ist noch zu nennen und so weiter und so fort. Das ist etwas, was sehr unterstützend wert ist. Und auch da schließt sich der Kreis zu Frau Merkel, die kürzlich eine Rede gehalten hat, wo sie eben gesagt hat, das, was die Wahrheit ist, das müsse irgendwie objektiviert werden. Sprich, die freie Rede müsse eingeschränkt werden. Und da landen wir genau bei diesem Gesamtkonzept und Konstrukt, dass wir eben da immer mehr unterdrückt werden sollen, damit genau das weiter umgesetzt werden soll, was wir gerade schon beschrieben haben. Wie beobachten Sie das und vor allem, lässt sich das überhaupt noch aufhalten?
Also das, was Sie gerade beschrieben haben, unterstütze ich. Ich sehe es ähnlich. Wir erfahren derzeit eine zunächst schleichende, jetzt galoppierende Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und als Jurist versteht man unter Meinungsfreiheit eine doppelte Freiheit, nämlich die Freiheit, das zu sagen, was man denkt, im Rahmen letztendlich natürlich der allgemeinen Gesetze. Und allgemeine Gesetze ist, man darf andere nicht beleidigen, Man darf andere nicht verleumden, man darf nicht zu Straftaten anstiften und so weiter. Das sind die allgemeinen Gesetze, die in Deutschland jedenfalls seit 1870, seit dem Strafgesetzbuch des Deutschen Reiches gelten. Man darf auch unwahre Tatsachen behaupten. Auch das gehört einfach zur Meinungsfreiheit. Man darf sich irren. Ansonsten bräuchten wir auch keine Wissenschaft, wenn man letztendlich als Wissenschaftler immer die Garantie dafür abgeben muss, dass alles, was man sagt, auch wirklich wahr und richtig ist. Wo man nicht lügen darf oder die Unwahrheit sagen darf, jedenfalls nicht vorsätzlich, ist natürlich im Geschäftsverkehr, wenn man Urkunden unterzeichnet oder vor Gericht, aber das ist jedem auch klar. Und die andere Meinungsfreiheit ist die passive Meinungsfreiheit, nämlich dass man das Recht hat, auch die Meinung von anderen zu empfangen, zu lesen, zu hören, sich anzuschauen. Ja, dieses Recht hat man auch. Und diese Meinungsfreiheiten werden in den letzten Jahren Schritt für Schritt eingeschränkt. Natürlich sagt man nicht, dass man die Meinungsfreiheit einschränkt, weil das wäre schwer vermittelbar, insbesondere weil wir einen Artikel 5 Grundgesetz haben. Die Zensur ist abgeschafft. In Deutschland darf keine Zensur stattfinden. Deswegen nennt man es auch nicht Zensur. Deswegen geht man einen geschickteren Weg, der könnte im Grunde genommen auch beschrieben sein von den Kulturmarxisten, dass man sagt, wir lassen eigentlich alles vom Wortlaut unverändert und gehen abgetarnt vor. Das heißt kamoufliert in einer Weise, dass man sagt, Meinungsfreiheit gilt unbegrenzt, aber Meinung ist was anderes, als ihr euch vorstellt. Meinung ist das, was wir denken, und das, was ihr sagt, ist Hass und Hetze. So in etwa ist derzeit die Strategie von Politikern wie Ursula von der Leyen. Auf der einen Seite gibt es die gute Meinung, und die gute Meinung wird natürlich von der guten Europäischen Kommission und den dieser Kommission folgenden Regierungen vertreten. Und diejenigen, die die Position kritisieren, das sind Hetzer und Hassredner, und das sei keine Meinung. So wird differenziert, und man müsse immer aufpassen, dass man sich auch nicht das anhört, was Hass und Hetze ist. Und in dieses Bild passt dann auch das, was Sie gerade über Angela Merkel gesagt haben. Es gibt Tatsachen und es gibt Wahrheiten, aber die Tatsachen und Wahrheiten sind natürlich nur die, die von amtlicher Seite genehmigt werden. Alles andere sind keine Tatsachen, sondern sind Lügen, und diese genießen keinen Schutz. Nun, wir haben in den letzten Jahren, insbesondere während Corona, nun alle gemerkt, dass der Staat lügt, dass Politiker lügen, dass wir belogen wurden. Wir erinnern uns nur daran, was für ein Wundermittel die Corona-Impfung sein sollte und warum man sich unbedingt impfen lassen sollte. Nicht nur, weil man sich selbst schützen sollte, sondern auch Oma und Opa, und dass er ein Leben lang schützt und so weiter. Ich brauche das nicht alles in Erinnerung zu rufen. Wer hier gelogen hat, ist der Staat, und zwar unter Inanspruchnahme der Forderung, vertraut mir. Ich erinnere noch an Aussagen wie von Ursula von der Leyen, vertraut uns, ja, Vertrauen in eine Demokratie ist das konstitutionelle Misstrauen gegenüber den Herrschenden. Ja, deswegen haben wir eine Demokratie, um den Herrschenden auf die Finger zu klopfen und immer wieder zu kontrollieren. Und wir sind belogen worden. Und jetzt bin ich bei einem zentralen Punkt von mir. Meinungsfreiheit bedeutet, wie ich eingangs sagte, wir dürfen alles sagen, was wir denken. Wir dürfen auch lügen unter den Grenzen, die ich vorhin genannt hatte. Wer es nicht darf, das sind die Politiker, das ist der Staat. Er darf die Bürger, und die Bürger sind in diesem Falle Wähler, nicht belügen. Er darf es nicht. Und was hier passiert, ist eine Umkehrung der Tatsachen. Das heißt, hier wird das System von den Füßen auf den Kopf gestellt. Der Staat belügt die Leute teilweise hemmungslos. Ein Bundeskanzler Merz, als er noch nicht Bundeskanzler war, belog die Leute, als er im Wahlkampf sagte, mit ihm wird die Schuldenbremse nicht aufgehoben. Das Gegenteil ist passiert. Und wie wir wissen aus Medienberichterstattung, das war vorher schon abgesprochene, abgekaterte Sache, dass die Schuldenbremse fallen gelassen wird. Man kann noch viele weitere Beispiele bringen. Die Bürger werden belogen, aber das wird nicht sanktioniert. Im Gegenteil, die Politik tut so, als ob das der Normalfall wäre. Aber wer nicht lügen darf in Zukunft, wer nicht kritisieren darf, wer nicht Tatsachen nennen darf, die das Establishment in Bedrängnis bringen, soll sanktioniert werden. Und das ist eine Entwicklung, die mit einer freiheitlichen Demokratie nur noch wenig im Sinn hat, wo ich sagen muss, die freiheitliche Demokratie soll ausgehebelt werden, weil die Meinungsfreiheit ist nicht nur ein Grundrecht, ist nicht nur ein Menschenrecht, sondern ist die tragende Säule einer freiheitlichen Demokratie. Das macht nämlich auch den Unterschied aus zwischen der Meinungsfreiheit als Menschenrecht und jedem anderen Menschenrecht. Denn eine freiheitliche Demokratie funktioniert nicht, wenn die Meinungsfreiheit nicht gewährleistet ist. Man kann dann sagen, dann ist es keine freiheitliche Demokratie mehr, sondern eine totalitäre Demokratie. Denn wenn nur das gesagt werden darf, was die Herrschenden hören wollen, wenn nur das verbreitet werden darf, was die Herrschenden auch lesen wollen, dann hat das mit Freiheit und mit freiheitlicher Demokratie nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun. Und ich sehe, dass wir hier auf diesem Wege dorthin sind. Und dagegen müssen wir mit allen legalen, mit allen demokratischen Mitteln opponieren. Nämlich wenn das nicht mehr möglich ist, dann kann man auch nicht mehr über Migration, über eine Veränderung der Wirtschaftspolitik, eine Strafrechtsreform oder eine Haftung von Politikern diskutieren, weil dies nicht mehr möglich ist, weil dies nur noch Hass und Hetze ist und strafrechtlich oder in anderer Weise sanktioniert wird.
Ja, Sie haben das wunderbar auf den Punkt gebracht und ich denke, auch das Thema Wahrheit oder Wissenschaft, ja, das, da sagt man ja auch, das gibt so einen platten Spruch, das ist der aktuelle Stand des Irrtums, ne? Und ich habe in meinem zweiten Buch auch Dinge korrigiert, die ich im ersten Buch noch falsch gesehen habe. Menschen lernen eben hinzu und haben heute eine andere Wahrheit als gestern und vorgestern und auch als morgen und übermorgen und nächstes Jahr. Also es ist ohnehin etwas, was sehr dynamisch ist und was sich am neuen Kenntnisstand orientiert. Mir sind nicht alle Informationen zugänglich und an manche Informationen komme ich auch erst im Laufe der Zeit. Und die Corona-Phase, die Corona-Situation, um es mal etwas harmloser zu formulieren, da könnte man auch deutlichere Worte treffen. Wenn man da nichts hätte verbergen wollen oder können, hätte man ja sagen können, wir setzen uns an einen Tisch und alle Argumente ausstrahlen und dann kann ja jeder für sich zu Hause entscheiden, was das Richtige ist. Aber genau das hat man unterbunden aus guten Gründen, weil offensichtlich die andere Seite, die kritische Seite, die besseren Argumente hatte. Das könnte man mal so unterstellen, das lasse ich mal so im Raum stehen. Und man hat ja auch gesehen, was damals zensiert wurde. Wir hatten es auch, dass eben ein Video gelöscht wurde, was dann wieder freigeklagt werden musste durch Herrn Steinhöfel, was er wunderbar hinbekommen hat. Da sieht man also, da funktioniert die Justiz zum Teil dann eben schon noch. Allerdings muss man sagen, die gehen da jetzt sehr rabiat vor scheinbar und haben das als großes Thema aufgehängt. Frau von der Leyen, die Sie ja schon zitierten, hat das ja auch gesagt, das sei also die größte Bedrohung, ja, für unsere Demokratie, wie man ja immer so gerne sagt. Also unsere heißt ja dann ihre, meine ganz offensichtlich nicht. Carlos Gebauer hat letztens etwas gesagt bei Fair Talk, was mir Mut gemacht hat und was mir auch etwas bewusst gemacht hat. Er hat gesagt, diejenigen, die zensiert haben, das waren nie die Guten. Und diejenigen, die zensiert haben, die sind auch nie auf Dauer damit durchgekommen. Was sagen Sie dazu, dass wir auch mal so ein bisschen positiver werden, neben der analytischen Situation oder der Analytik, die natürlich nicht so positiv ist. Aber ich fand das, Sie können sich das vorstellen, vielleicht haben Sie es auch gesehen, er hat das in seiner humorvollen Art rübergebracht. Und das fand ich sehr schön, das war sehr, sehr erquickend in dieser Situation.
Also ich mag Carlos Gebauer und auch seinen Humor, hat es gut auf den Punkt gebracht, in der Tat in der Geschichte. Jedenfalls nach meiner Einschätzung gab es nie Zensoren, die es gut gemeint haben mit dem Volk und die es gut gemeint hatten mit der Wahrheit, sondern die haben es gut gemeint mit den Herrschenden. Und diese Herrschenden standen meistens auf Kriegsfuß mit dem Volk. Und das eine und das andere, die Lüge und die Zensur haben sich nie dauerhaft durchgesetzt. Und ich habe auch den Eindruck, daraus müssen wir auch lernen. Wir werden uns durchsetzen. Wir, diejenigen, die für die Freiheit sind, diejenigen, die für die Meinungsfreiheit und Wirtschaftsfreiheit sind und die unsere Demokratie in Anführungszeichen ablehnen und für die freiheitliche Demokratie des Grundgesetzes sind. Wir werden uns durchsetzen. Davon bin ich überzeugt. Und dafür gibt es viele, viele Gründe. Nicht nur den historischen, den Carlos Gebauer angeführt hat, sondern auch den tatsächlichen. Ich sehe ja, wie unsere Gesellschaft immer weiter abrutscht und wie wir auch von einem politisch-medialen Establishment regiert werden, das es einfach nicht kann. Manchmal muss man schon fast Mitleid haben mit einem Friedrich Merz, wie er herumdilettiert und wie er eigentlich nichts geregelt bekommt. Es wird eigentlich nur schlimmer. Manchmal habe ich den Eindruck, Friedrich Merz ist wie ein Infantiler in einem erwachsenen Körper, der versucht, eine Herzoperation mit rostigem Küchenbesteck zu machen. Das kann nur schief gehen. Solange man nicht der Patient ist, kann man auch darüber schmunzeln und sagen, Junge, das klappt nicht. Leider sind wir Beteiligte. Und mein Eindruck ist, wir werden noch sehr drunter leiden, es sei denn, die CDU bringt Merz endlich dazu, zurückzutreten, damit wir den Mann von hinten sehen, weil er schon genügend Schaden angerichtet hat. Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir es wieder hinbekommen. Ich will nicht die drei schlimmsten Worte deutscher Sprache nennen. Wir schaffen das, aber wir kriegen es hin. Und davon bin ich überzeugt.
Ja, das ist, da spielt ja gerade auch wieder eine Menge Humor, schwang da mit gerade. Ich musste auch ein wenig schmunzeln. Ich muss das auch nicht weiter kommentieren, was Sie da gesagt haben. Auf jeden Fall, was ich auch beobachte, dass es eben ein politmediales Modell gibt, in das man die Menschen hinein verhaften möchte. Und dann gibt es eben eine Realität. Und diese Differenz, dieses Delta wird immer größer. Das heißt, immer mehr Menschen wachen auf. Also wenn man den Menschen erzählt, der Mai war jetzt der heißeste Monat und es hat kaum geregnet und man wird ständig nass beim Gassi gehen mit dem Hund, dann stellt man fest, wird eigenen Sinn. Die Realität ist eine andere als die politmediale. Und genau dieser Punkt, den erreichen wir immer mehr. Und auch das, was Sie oder was ich beobachte, das begann eben schon mit der Finanz- und Euro-Krise, dass man da begonnen hat, mit diesen Nischen-Narrativen, sagen wir mal, die Meinungsfreiheit immer mehr einzugrenzen, die Medien gleichzuschalten. Und dann wurden die Narrative eben immer härter und mit Covid und Klima wurden sie noch härter. Und das härteste Narrativ wäre dann eben das Kriegsnarrativ. Haben Sie das auch beobachtet in dieser Gänze? Ich meine, Sie haben es ja selber auch zu spüren bekommen, wenn man die Wahrheit sagt. Und dann soll ein anderes Modell gesendet werden. Das hat Sie ja den Job gekostet im übertragenen Sinne.
Ja, also ich stimme Ihnen auch dazu, lieber Herr Mutlak, die Schere zwischen Realität und der Story, der gedrückten, in Anführungszeichen, Realität, die wird immer größer. Und Sie sprachen gerade das Wetter an, dass die Medienberichterstattung, die Wetterberichterstattung eine andere war als das, was jedermann spürte. Und das erinnert mich an Berichterstattung über die letzten Monate des Ceausescu-Regimes in Rumänien. Und da hieß es, Ceausescu, der Diktator von Rumänien, der 1989 abgesetzt und getötet worden war, hatte das große Ziel gehabt, die Dörfer zu entvölkern und die Menschen aus den Dörfern in diese wunderbaren neuen Plattenbauten am Rande der Städte zu bringen und da einzupferchen. Diese Plattenbauten hatten nur einen Nachteil, sie hatten nämlich keine Heizungen, weil man da sparte. Und weil man den Leuten jedenfalls deutlich machen wollte, dass wir einen fürsorglichen Diktator Ceausescu hatten, hat man den Leuten im Wetterbericht dann auch klar gesagt, Leute, es ist nicht kalt, sondern es ist immer noch über 0 Grad. Und das wurde den Leuten selbst im Januar dann vermittelt, es ist 7 Grad. Obwohl sie merkten, dass in der Spüle, in der Küche sich schon Eis angesetzt hatte. Ja, die Realität war damals eine ganz andere als das, was die Propagandisten der Staatsmedien verbreiteten. Und ich habe den Eindruck, wir sind auch jetzt auf diesem Wege, dass immer mehr Leute merken, die viele, viele Jahre gutgläubig Medien konsumierten, dass sie merken, Moment mal, das kann ja nicht sein. Das, was die hier berichten, entspricht nicht dem, was ich jeden Tag hier wahrnehme. Und der Zweifel wächst, das Misstrauen wächst und immer mehr Menschen werden sich schlussendlich abwenden von diesem politisch-medialen Establishment, weil dieses politisch-mediale Establishment nur ein taktisches Verhältnis zur Wahrheit hat. Und ich denke, wir werden es bei den Septemberwahlen sehen, am 6. September in Sachsen-Anhalt, am 20. Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin, dass immer mehr Menschen der CDU und den linken Restparteien dann die rote Karte zeigen und sagen, also euch glaube ich nicht mehr, euch vertraue ich nicht mehr und ich möchte euch wegwählen.
Das mit dem taktischen Verhältnis, das hat mir sehr gefallen. Das habe ich in der Form noch nicht gehört, werde ich mir mal zu eigen machen, das finde ich großartig. Was ich mir auch zu eigen gemacht habe, ist etwas, was Friedrich Schiller vorgelesen hat. Und zwar war das am 26. Mai, also jetzt hat sich das jüngst gejährt, 1789 hat er eine Antrittsvorlesung gehalten in Jena. Und da hat er die Brotgelehrten kritisiert, ja, dass sie eben etwas tun, etwas studieren, nur um des Amtes willen, um da hineinzukommen in dieses Amt. Und das ist ein großes Phänomen, was ich auch in der heutigen Zeit beobachte, 1789. Wir sind jetzt einige Jahre weiter und stellen fest, wir sind in der gleichen Situation. Wir haben heute das große Thema des Internets, was uns dabei hilft, die Brotgelehrten zu entzaubern. Aber wir haben eben diese Brotgelehrten auch und natürlich auch die Brotpolitiker, wir haben die Brotwissenschaftler und so weiter. Es ist alles ein Spektrum letztlich und natürlich auch die Medien an der Stelle. Und ich weiß nicht, ob Sie das kannten, das Thema der Brotgelehrten, dass Schiller das schon so kritisiert hat. Und übrigens wurde er gewaltig gefeiert von den Studenten. Es war also eine Vorlesung, die sehr, sehr große Kreise gezogen hat und die Studenten haben applaudiert. Und ich denke, auch heute könnte man das mal wieder hervorkramen. Ich habe das kürzlich, ist mir das in die Hände gefallen. Ich hatte das dann im Rahmen eines Vortrages verarbeitet. Und da kommt eben das Modell ins Spiel. Die Brotgelehrten sind dazu da, das Modell den Menschen zu erzählen. Und dann kommt eben die Realität. Und die Realität, die haben wir auf unserer Seite. Das ist der große, große Vorteil. Und wenige, die eben Brotgelehrte sind, scheren auch mal aus. Und da sind Sie ja auch zu nennen, als jemand, der sich auch aufgebäumt hat und gesagt hat, nein, ich stelle mich da jetzt in den Wind. Das war nicht so, wie es erzählt wird. Das Modell entspricht nicht der Realität. Was sagen Sie zu diesen Brotgelehrten? War Ihnen das bekannt oder sehen Sie auch, dass es sich eigentlich nicht geändert hat? Vielleicht macht das ja auch Mut. Mises hat ja auch gesagt, im Grunde seit der griechischen Polis ist es immer ein Hin und Her, eine Verteidigung, ein Zurückdrängen der Übergriffe der Obrigkeit und wahrscheinlich war es schon immer so und zu Schillers Zeiten eben auch. Wie stehen Sie dazu?
Also ich denke, Schiller hatte recht, aber er beschrieb nicht nur ein Phänomen seiner Zeit, sondern ein Phänomen aller Zeiten. Und ich glaube, unser Fehler und vielleicht auch der Fehler der Schillerzeit war, dass man einfach zu sehr an das Gute des im Menschen geglaubt hatte. Dass derjenige, der ein Amt hat, dieses Amt auch unparteiisch und unabhängig ausübt. Aber die Menschen sind anders. Ebenso wie die Brotgelehrten gibt es die Brotbeamten, die alle ihre Karriere machen wollen und für die das Hemd näher ist als der Rock und die im Zweifel an sich und an die Familie denken als an das Große und Ganze. Vielleicht muss ich sagen, bin ich persönlich ein Mutant, aber es gibt viele Mutanten, muss ich sagen, Gott sei Dank, in unserem Land. Und ohne solche Leute, ohne Leute, die sagen, wir müssen die Wahrheit aussprechen, wir können hier uns nicht permanent in einer Parallelwelt, in ein Paralleluniversum begeben, das nichts mit der Realität zu tun hat. Ohne solche Leute wird es auch keine politische Veränderung geben. Aber ich sehe, immer mehr Menschen werden mutig, immer mehr Menschen wagen sich aus der Deckung und aus Brotgelehrten werden vielleicht auch wirkliche Gelehrte, die lehren das, was Wahrheit ist und nicht das, was derjenige, der das Brot bezahlt, ihnen aufgibt. Also insoweit bin ich Ihrer Überzeugung, dass das nicht nur ein Phänomen der Schillerzeit ist, sondern ein generelles Phänomen. Wir müssen darüber im Klaren sein, so sind Menschen, nicht alle, aber sehr, sehr viele. Wir müssen skeptisch sein, wir müssen kritisch sein gegenüber der Obrigkeit und ihren Beamten. Aber wir müssen auch den Mut haben und den Mut auch zeigen, dass wir uns jedenfalls für unsere freiheitliche, demokratische Grundordnung einsetzen.
Ja, ich denke, das, was Sie gesagt haben, das Thema Menschenbild ist an der Stelle entscheidend, dass man eben ein realistisches Menschenbild hat, dass der Mensch weder nur gut ist noch nur schlecht, sondern dass er einfach den Anreizen folgt, die sich bieten. Ja, und so folgen eben auch die Brotgelehrten diesem Anreiz, auch wenn vielleicht Brotbeamte auch die Pflicht haben, eigentlich zu remonstrieren, wenn gewisse Dinge passieren. Aber das machen eben nicht alle, aber es machen immer mehr, das beobachte ich eben entsprechend auch. Was mich noch interessiert und was mich sehr, sehr umtreibt, schon seit längerer Zeit, darüber haben wir auch am Telefon schon mal gesprochen, wenn ich das so sagen darf, ist das Thema Kriegswirtschaft, das Kriegsnarrativ im Allgemeinen, dass man eben ja von den inneren Problemen und auch dieser wahnsinnige Schuldensumpf, der sich eben aufgetürmt hat, dass man davon ablenkt und möglicherweise einen äußeren Feind als Sündenbock nimmt für alles, was da geschehen ist und dass man eben auch versucht, darüber sich der Ressourcen der Menschen habhaft zu machen. Wenn man das genau rechnet, dann haben wir wahrscheinlich eine Staatsverschuldung von 450%, also die sogenannte implizite Staatsverschuldung, 450% vom, von der Wirtschaftsleistung. Also das sind wirklich erschreckende Zahlen. Das heißt, da kommen wir langsam in Regionen, die historisch gesehen immer ein Extrempunkt waren. Und das heißt, wir hören es ja auch, wenn man die Augen und Ohren offen hält, dass es eben Kriegswirtschaft wird gefordert. Wir müssen kriegstüchtig werden. Da werden Vokabeln bemüht, die übel sind. Parteien, die ursprünglich mal pazifistisch unterwegs waren, sind heute bellizistisch unterwegs. Wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Anreize, die da eine Rolle spielen. Und wenn es nur der Machtwillen ist, wie stehen Sie dazu und was können wir tun, um diese Kriegsthematik zu verhindern? Ich beobachte viele junge Menschen, die dem nicht auf den Leim gehen, aber ich habe auch Sorge, dass das doch auf die Spitze getrieben werden könnte. Und ich glaube, gegen Russland in den Krieg zu ziehen, das ist ein größenwahnsinniges Projekt, das sollte man nicht tun. Vielleicht reicht aber auch da wiederum nur die Simulation der Kriegswirtschaft, dass man eben die Menschen über die Aufrüstung zu Ader lässt. Vielleicht ist das auch einfach nur in Anführungsstrichen der Grund für das, was da gerade passiert. Aber diese hohe Verschuldung ist etwas, was mich doch sehr beunruhigt im Gesamtkontext dieser Kriegsgespenster, Kriegsnarrative.
Also noch vor einigen Jahren, als gerade der Ukraine-Krieg begann, habe ich immer wieder gesagt, also ich sehe keine Kriegsgefahr für Deutschland, weil ich nicht sehe, dass Russland ein Interesse hat, in einen Konflikt mit Deutschland oder mit der NATO oder Europa einzutreten. Damals diejenigen, die rückhaltlos die Ukraine unterstützten, kamen immer mit dem Argument, wenn wir die Russen nicht in der Ukraine stoppen, dann stehen die paar Tage später an der Oder, dann an der Elbe, am Rhein und dann am Atlantik, weil ich für völligen Unsinn gehalten habe. Nun sind wir ein paar Jahre weiter. Ich sehe die Kriegsgefahr derzeit als deutlich größer als damals. Weniger ausgehend von Russland, sage ich auch ganz offen, auch auf die Gefahr, dass mich hier jemand als Putin-Versteher bezeichnen sollte, was ich überhaupt gar nicht bin. Ich sehe die Gefahr darin, dass der Westen immer weiter aufrüstet, dass der Westen den Russland immer weiter provoziert, dass jetzt mit Langstreckenraketen aus der Ukraine, Mittelstreckenraketen aus der Ukraine, russisches Kernterritorium angegriffen wird, dass Erdölraffinerien in Russland zerstört werden, wo ich mir die Frage stelle, woher kommen diese Waffen? Sind das vielleicht vertarnte Taurus-Raketen, die wir geliefert haben? Ich schildere es deshalb, weil ich den Eindruck habe, wir bewegen uns hier schleichend in einer kriegerischen Deutschland bis 2029 kriegstüchtig machen will oder siegfähig sogar machen will, wie einige sogar sagen, dass Russland dem tatenlos zuschauen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde jedenfalls an Putins Stelle sagen, also bevor der Westen gegen uns losschlägt, dann muss ich irgendwas unternehmen. Diese Gefahr sehe ich. Und das ist aus meiner Sicht keine Gefahr aus der Fantasie, sondern es ist auf Anhaltspunkte gestützt, wenn ich sehe, wie Herr Merz, wie Starmer, wie Macron hier gegen Russland agitieren, in was für einer maßlosen Art und Weise gehetzt wird, wo gar keine Bemühungen bestehen, mit Russland eine diplomatische Aussöhnung zu finden. Ich muss Ihnen sagen, wir sind hier auf einem sehr, sehr schlechten Weg. Ich frage mich, ob es hier wirklich nur darum geht, Gelder umzuleiten, ob es darum nur geht, Steuergelder in die Rüstungsindustrie und dann in die Taschen der großen Unternehmen und möglicherweise auch in die Taschen von politischen Profiteuren umzuleiten, oder ob es auch wirklich ein Interesse an einer militärischen Auseinandersetzung gibt, wo wir Deutschland, ich sage mal, zum dritten Mal dann Austragungsort eines Weltkrieges werden. Wir waren es wiederholt gewesen. Denken wir auch noch an den 30-jährigen Krieg oder an die napoleonischen Kriege. Ja, also wir waren es wiederholt gewesen. Wir sollten die Lektionen verstanden haben, die wir in der Geschichte, wir als deutsches Volk erlitten haben, auch in Teilen anderen zugefügt haben. Aber dass wir hier einfach in einen Krieg hineingleiten, mit wehenden Fahnen hineinreiten wollen oder mit Panzern reinfahren wollen, halte ich für völlig unverantwortlich, halte ich für verrückt. Auch weil ich nicht sehe, dass wir hier in irgendeiner Weise aufgestellt sind. Wir haben weder einen Zivilschutz noch Notkrankenhäuser, noch haben wir Lebensmittelversorgung für einen derartigen Fall. Es ist aus meiner Sicht ein Wahn, hier in einen Krieg zu gehen. Und ich hoffe, dass dieser Wahn zusammenbricht und unser politisches mediales Establishment endlich normal wird und begreift, was sie hier anrichten.
Ja, ich habe die große Hoffnung, dass die Bevölkerung da eben nicht mitmacht und dass die Jungen, gerade die jungen Leute, keine Lust haben, für diese Leute da in den Krieg zu ziehen. Und das ist die große Hoffnung, die ich habe. Gleichsam sehe ich eben auch die große Gefahr. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man das immer und immer wieder betont, was für Gefahren von diesem größten wahnsinnigen Gedanken da eben ausgehen und dass man eben dagegen opponiert. Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis zum Thema Informationsfreiheit, zum Thema Meinungsvielfalt, dass man eben darüber informieren kann, so wie wir das hier tun. Das ist also unerlässlich. Und im Falle dieses Kriegsnarratives wäre das also komplett vorbei. Da gäbe es keinerlei Opposition mehr. Es würde alles eliminiert werden. Und man würde sich natürlich auch der Ressourcen, sprich des Privateigentums der Menschen, habhaft machen und sie an die Front schicken. Das heißt, da geht es nicht nur um die Ressourcen, um das, was die Menschen gespart und angehäuft haben, womöglich über Generationen, sondern da geht es eben auch um Leib und Leben. Und das ist also wirklich mit allem, was man hat, sollte man dagegen arbeiten. Deswegen danke auch an der Stelle für diese Worte. Ja, vielleicht noch ein letztes Wort. Was liegt Ihnen sonst noch auf dem Herzen? Was haben wir vergessen? Wir haben ja doch einige Punkte angesprochen. Wir kamen von Frau Merkel über die Meinungsfreiheit dann zum Kriegsnarrativ, zum großen Kriegsthema. Was liegt Ihnen sonst noch am Herzen? Vielleicht ein kleines Schlussplädoyer Ihrerseits.
Ja, was mir am Herzen liegt, ist eben die Politikwende in Deutschland. Ich kann auch an dieser Stelle Friedrich Merz nur Mut zusprechen, endlich zurückzutreten und dem Bundespräsidenten Mut zusprechen, endlich Neuwahlen auszurufen. Wir brauchen hier einen Neuanfang in Deutschland. Diese Bundesregierung hat fertig. Sie kann es nicht. Sie ist inkompetent und sie hat in dem letzten Jahr den Menschen schon sehr, sehr viel Schaden zugefügt. Tretet zurück, macht den Weg frei für Neuwahlen. Und es kann eigentlich nur noch besser werden. Und ich bin gespannt, wie die drei Wahlen im September werden. Ich glaube, sie sind ein klares Signal dann dafür, dass auch auf Bundesebene eine Mehrheit da sein wird für einen Neustart. Und zwar ein Neustart, muss ich auch sagen, ohne CDU. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mit dieser CDU, mit einem Friedrich Merz und mit seinem Bundespräsidium es möglich ist, einen Neuanfang zu machen. Ich kann jedenfalls keiner Partei empfehlen, die für eine Politikwende in Deutschland steht, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Das wird nicht funktionieren, weil Friedrich Merz eine Person ist, die weder eine begrenzende und steuernde Migrationspolitik will, noch einen Neuanfang in der Wirtschaft mit einer Deregulierung, mit einem freien Unternehmertum, noch will er im Grunde genommen eine andere Perspektive auf Russland und eine andere Perspektive auf die Ukraine. Deswegen mit diesen Leuten kann ich nur sagen, ist es nicht möglich. Die CDU hat schon genügend Schaden angerichtet. Wir brauchen sie nicht mehr und wir brauchen Neuwahlen mit einem Neustart.
Ich danke Ihnen für diese klaren Worte und ich danke Ihnen natürlich auch dafür, dass Sie kein Brotbeamter sind, um nochmal bei diesem Wort zu bleiben. Danke Ihnen für Ihre Zeit, danke Ihnen für den Einsatz im Allgemeinen, dass Sie sich nicht zurückziehen aufs alten Teil, sondern dass Sie weiter die Werbetrommel rühren für freiheitlich-marktwirtschaftliche Strukturen. Danke und auf bald, lieber Herr Maaßen. Bis dann.